mit einem Hilfswerk, ganz am Anfang war ich mit ZK dort, 83, 84, und wir sind dann Anfang der 90er Jahre mit einem Hilfswerk nach Israel gekommen, und dann wurde ich vom Christlichen Medienverbund KEP gefragt, also innerhalb der Deutschen Evangelischen Allianz, ob ich nicht Korrespondent, also sein könne. Ich wurde da gebeten, ein Journalistenbüro aufzubauen, dann war ich 18 Jahre Journalist, und in den letzten 3 Jahren habe ich dieses Theologe und als Journalist und Theologe wieder umgedreht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben lang Raketen nachlaufen oder Terroristen interviewen oder Politiker verfolgen oder wie auch immer, ja, sondern ich habe einfach gemerkt, dass was Menschen verändert, ist das Wort Gottes, und das ist, was mich eigentlich bewegt. Und deshalb freue ich mich auch sehr, wenn ich hier jetzt heute eingeladen bin, um darüber zu sprechen, welche Bedeutung die Tora für Juden und Christen hat. Zunächst mal finde ich bei dieser Themenstellung ganz große Klasse, dass zwischen Juden und Nichtjuden unterschieden wird. Es ist ja so, vor allem wenn wir darüber sprechen, welche Bedeutung jetzt das Wort Gottes hat, dann reden wir eigentlich schon von denen, die etwas mit dem Wort Gottes anfangen wollen. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, wie Juden zur Tora kommen, dann wissen die das selbst oftmals gar nicht so richtig. Ich erinnere mich, viele Jahre zurück saß ich mit Judah Meshizahav, einem Ultraorthodoxen, zusammen. Also das ist so richtig einer, der hat die Streimel, ja, also die Pais, die Schläfenlocken, und ich habe auch ein Bild von ihm, wie er den Streimel auf hat. Judah war mal Kambatz der Netorekarda. Kambatz, das ist der Ktzin Mifzaim, der hat die großen Demonstrationen organisiert und zum Teil auch gegen den Staat Israel. Er hat sich dann aber etwas verändert. Er ist heute immer noch ultraorthodox, aber er arbeitet heute für den Staat Israel. Er hat diese Organisation Zaka gegründet, die nach Terroranschlägen die Toten oder die Stücke von Toten sammelt, um die dann zu beerdigen. Die Leute von Zaka sind mittlerweile weltweit unterwegs, wenn Katastrophen irgendwo sind, um. Er hat gemerkt, wir sind dann manchmal die Ersten gewesen bei Terroranschlägen, und dann hat er gesagt, wir wollen ja nicht nur die Leichen zusammenkratzen, sondern oftmals gibt es da Verletzte. Und er hat dann seine Mitarbeiter ausgebildet, zuerst mal die Verletzten zu versorgen und möglichst viele Menschenleben zu retten. Das ist ein ganz interessanter Weg, ja. Aber wir saßen eines Tages in seinem Büro, und er hat so vor sich hinsinniert und hat gesagt, ja, weißt du, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir zur Tora gekommen sind. Man erzählt sich, der Heilige, gelobt sei er, habe den Mose gerufen, habe dem Mose die Tora gegeben, und dann kam der Mose zu den Menschen und hat die Polen gefragt, wollt ihr die Tora? Und die Polen haben gefragt, ja, was steht da drin? Dann haben sie nachgeguckt und gesagt, ja, da steht drin, du sollst nicht stehlen. Und dann haben die Polen gesagt, ja, das ist nichts für uns. Ja, und dann kam er zu den Franzosen, und die Franzosen haben gefragt, ja, was steht da drin? Und dann hat Mose nachgeguckt und hat gesagt, ja, da steht drin, du sollst nicht Ehe brechen. Dann haben die Franzosen gesagt, das ist nichts für uns. Ja. Und dann kam er zu den Deutschen. Und er hat die Deutschen gefragt, wollt ihr die Tora? Und Mose hat gesagt, und die Deutschen haben gefragt, auch wieder, was steht da drin, ja? Und Mose hat nachgeguckt und hat gesagt, da steht drin, du sollst einen Feiertag heiligen. Und dann haben gesagt, oh, die Deutschen, nee, also unsere heilige Kuh, das ständige Arbeiten wird nicht geschlachtet, also wir wollen die nicht, ja? Und dann kam er zu den Juden, erzählt mir Judah Meshizahav, er kam zu uns, und Mose fragt, wollt ihr die Tora? Und dann haben wir gesagt, ja, was kostet's? Dann hat Mose gesagt, ja, nichts. Dann hat er gesagt, dann gib uns zwei davon. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das alles etwas problematisch ist. Ja? Und das erzählt mir alles Judah Meshizahav. Und dann sagt er, und eines Tages haben wir beschlossen, wir wollen das Ding wieder loswerden. Und dann haben wir mit Gott einen Termin ausgemacht und gesagt, wir wollen dir die Tora zurückgeben, die ist nur lästig, die ist halt das Gesetz, ja. Und dann hat Gott mit ihnen einen Termin ausgemacht und hat gesagt, ihr müsst mir aber da zurückgeben, wo ihr es von mir bekommen habt, nämlich am Sinai. Okay. Und dann kamen wir und wir haben uns natürlich, ich meine, wenn man einen Termin mit Gott hat, ja, da zieht man sich gut an, ja, und wir haben unsere dicken Pelzmützen, die Streimel aufgezogen und dann kamen wir mit Leiterwagenweise Mishnayot und Talmudim und Midrashim und was ich da so, also die ganzen Bücher, ja, die wir die Tora nennen und wir kommen da durch den Sinai und Gott guckt uns ganz groß an und sagt, was bringt ihr mir da? Ich habe euch 2 Tafeln gegeben, die nehme ich zurück, aber den Rest behaltet. Und so sagte Judah Mishisahav und deshalb sitzen wir bis heute da drauf. Und dann habe ich gesagt zum Judah, und das erzählst du in Mea Sherim deinen Leuten. Und sagt, uiuiuiui, nicht weiter sagen, dass ich das gesagt habe. Ja, aber also deshalb, ihr dürft es auch nicht weiter erzählen, dass jetzt Judah mir die ganzen Sachen erzählt hat, wie sie zur Tora gekommen sind und sie nicht wieder losgeworden sind. Ich finde aber klasse, dass jetzt die Themenstellung den Unterschied macht zwischen Juden und Nichtjuden, weil da ist in der Regel tatsächlich ein Unterschied. Ja, die Juden haben die Tora bekommen, sie wurde ihnen verordnet. Paulus sagt, was ist der Vorteil des Juden im Vergleich zum Nichtjuden? Ihnen, den Juden, wurde die Aussprüche Gottes anvertraut. Und Juden haben sich nie, und das ist ein Unterschied zu uns Christen, haben sich nie dafür entschieden. Ich wurde vorhin gefragt, wie ich gläubig geworden bin. Ja, ich bin da etwas jüdisch, indem mir das so reingelegt wurde. Normalerweise ist es so, dass man sich entscheidet, einen Weg mit Jesus zu gehen. Wir verstehen das nicht so richtig als Nichtjuden. Und deshalb ticken wir ganz anders als das jüdische Volk. Für uns Nichtjuden ist immer die Frage, und da bin auch ich Nichtjude, ja, ist immer die Frage, wie bekomme ich eine Beziehung mit Gott? Wie passiert das? Das ist das Zentrum unserer Gottesdienste, das ist das Zentrum unserer Theologien. Für Juden ist immer die Frage, wie werde ich Gott los? Man könnte es auch schneller sagen, wie werde ich Gott los? Und wer Israel verstehen will, der muss verstehen, dass sie da anders ticken als wir Nichtjuden. Also wenn jemand kommt und mich fragt, wie können Juden heute eigentlich ruhig schlafen, wenn sie keinen Tempel haben, keine Opfer bringen können und deshalb mit Gott nicht versöhnt sein können, da weiß ich sofort, es ist ein Nichtjude, der mich fragt, ein Christ. Juden würden diese Frage niemals stellen, weil sie sehen in der Bibel, es sind nur Leute, die eine Beziehung mit Gott haben, die Opfer bringen. Das ist eine heidnische Vorstellung, dass Opfer dazu da sein könnten, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott herzustellen. Ja? In der Bibel sind es ausnahmslos Leute, die haben eine Beziehung mit Gott und bringen Opfer da. Das sind vom jüdischen Denken her undenkbar, dass man Opfer bringt, um eine Beziehung mit Gott herzustellen. Sind nicht Juden, die sagen, wie kann ich Opfer bringen, damit ich eine Beziehung mit Gott bekomme. Für Juden ist die Frage, ist unsere Beziehung mit Gott so gut, dass er uns wieder erlaubt, Opfer zu bringen. Also ganz anderes Denken. Ich finde es aber auch klasse, dass ihr diese Unterscheidung macht, weil heute manche Christen sagen, die Unterscheidung, nachdem Jesus da war, die gibt es ja nicht mehr. Es ist ja Paulus, der immer wieder sagt, hier ist weder Jude noch Grieche. Ja? Jetzt passt mal auf. Er sagt dann aber in diesen Stellen ganz oft auch weiter, hier ist weder Mann noch Frau. Gibt es den Unterschied bei euch nicht? Also wenn ich in Gemeinden reingucke, da sitzen normalerweise Männer und Frauen. Jetzt kommt darauf an, in welchen Gemeinden ich bin. Wenn ich in Indien bin, in diesen Gemeinden, wie waren das bei dir in den Gemeinden, Männer und Frauen getrennt? Ja, da herrscht noch Ordnung, ja. Vor 100 Jahren war das wahrscheinlich auch in Ostfriesland so, oder? Richtig? Also ich erinnere mich auch noch, dass ich in die Kirche gegangen bin, im Schwarzwald. Und Ich bin immer mit Vater und Großvater vorne rechts gegangen, die Frauen saßen links. Wir haben uns an manchen Stellen dem Zeitgeist gebeugt, ja, und ich habe mir sagen lassen, heute sei es in Deutschland schon so weit, dass die Kinder im Kindergarten entscheiden müssen, ob sie jetzt Bub oder Mädle sein wollen. Oder wie ist das? Ich bin zu lang. Ich bin im letzten Jahrtausend aus Deutschland rausgekommen, ja, und seitdem immer nur zu Besuch hier. Ja. Es sind bestimmte Denkströmungen da, die bis in die Theologie hineingehen, die das eben wischen. Die Unterschiede, die Gott gesetzt hat. Gott hat Unterschiede gesetzt, die gelten in bestimmten Bereichen nicht mehr. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie werden wir vor Gott gerecht? Da ist kein Unterschied da. Wir werden nur vor Gott gerecht, indem wir sehen, wir brauchen Erlösung, indem wir dann unsere, ich sage jetzt mal, Hände ausstrecken und sagen, Vater, hilf du mir. Nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, heißt es in Römer 10, der wird gerettet. Und da gibt es keinen Unterschied. Aber ansonsten bleibt der Unterschied sehr wohl bestehen. Und deshalb ist es richtig und ist gut, wenn hier gefragt wird, wie ist es jetzt für Juden und für Christen? Übrigens, dieser Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Juden und Heiden, der besteht bis hinein in die Rechtfertigung. Ich weiß nicht, vielleicht trage ich ja jetzt hier Eulen nach Athen und man weiß das hier in der Gemeinde. Ja, Paulus sagt in Römer 3, Vers 30 zum Beispiel, das ist der eine Gott, der gerecht macht. Ja? Und dann geht er aber weiter und er sagt, die Juden aus Glauben und die Nichtjuden durch Glauben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Manche sagen nein, manche sagen ja. Der Paulus macht es immer wieder. Ja? In Römer 11 zeigt er, dass wir alle eingepfropft sein müssen in denselben Ölbaum. Er sagt dann aber, dass die Juden dort eingepfropft sind, das ist natürlich. Dass Schwaben oder Ostfriesen in diesen Ölbaum eingepfropft sind, das ist wieder natürlich. Guck mal, was schreibt der Paulus dazu? Oder in Römer 15, ich zeige das jetzt nur, ja, in Römer 15, da sagt er, dass Gott Israel, das jüdische Volk, errettet, weil er verpflichtet ist dazu. Er hat sich selbst verpflichtet durch sein Wort, durch das, was den Vätern gesagt wurde. Und dann heißt es, die Heiden aber, die Nichtjuden aber, sollen Gott rühmen wegen seiner Barmherzigkeit. Das heißt, Israel wird gerettet, weil Gott sich dazu verpflichtet hat. Wir Nichtjuden werden gerettet aus lauter Barmherzigkeit. Das ist die Frage, was besser ist. Es geht natürlich bei unseren Köpfen sofort immer bei all diesen Dingen gut. Will ich, dass Gott mich rettet, weil er sich verpflichtet hat, wie er sich Israel gegenüber verpflichtet hat, oder wir denken ja immer so, ja? Also überlegt mal, wenn ihr eine Liebesbeziehung denkt, und die Bibel vergleicht es ja oft mit einer Liebesbeziehung, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wollt ihr, dass Gott euch heiratet, weil er dazu verpflichtet ist, oder wollt ihr, dass er euch heiratet aus lauter Liebe? Was ist besser? Liebe. Seid euch sicher? Also manchmal sind die arrangierten Ehen auch nicht so schlecht. Ja? Vielleicht sollten wir das etwas aufgeben, was besser und was weniger gut ist, und fragen, was will Gott damit? Gott macht Unterschiede und durch diese Unterschiede, an denen wir oft leiden, also dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, ist ja was, da entstehen die schlimmsten Tragödien dadurch. Es hat unwahrscheinlich viel Leid in diese Welt gebracht, aber auch die schönsten Liebesgeschichten. Es ist eigentlich die spannendste Sache im Leben eines Menschen, dass da plötzlich so ein anderer Mensch auftaucht, ja? Und man dann gemeinsam ein Leben aufbauen möchte. Wisst ihr was? Gott hat diese Unterschiede geschaffen zwischen Mann und Frau, um Frucht zu schaffen. Und es ist ja auch was Schönes. Ich stelle mir das schlimm vor, wenn die Menschen nur noch aus der Retorte kommen sollen. Ja, da ist ja gar kein Spaß mehr dabei beim Kindermachen. Das ist ja eigentlich was Schönes. Ja? Aber, nein. Aber versteht ihr, das ist auf der anderen Seite auch was Schmerzhaftes. Weil Gott sich ja diese Ehe als eine lebenslange Beziehung gedacht hat. Und versteht ihr, in ähnlicher Weise hat Gott den Unterschied zwischen Israel und den Völkern geschaffen, um Frucht zu bringen in dieser Welt. Und wenn wir in den Römerbrief hineingucken, dann ist dieses Zusammenspiel von Israel und den Völkern etwas, durch das Gott etwas machen möchte. Also das, was die ostfriesischen Israel-Freunde machen, ist nicht nur so einfach ein Hobby der rübergeschnappten Israel-Fans, ja, sondern die nehmen da eine Funktion wahr, die ganz, ganz wichtig ist in dieser Welt, weil sie sich darüber Gedanken machen, wie soll unsere Beziehung zu Israel aussehen. Und das ist was Wichtiges von der Bibel her. Wenn wir jetzt an die Tora denken und fragen, da sehen wir zunächst einmal, Gott hat Israel in einer ganz besonderen Weise ausgewählt, um sein Wort dieser Welt weiterzugeben. Und da haben Juden uns etwas voraus. Versteht ihr, da ist ein Volk über Jahrtausende hin geprägt worden, um das Wort Gottes zu bewahren, zu verstehen, weiterzugeben. Da könnte ich jetzt tief, tief einsteigen und das ist eine faszinierende Geschichte. Also ich werde viele Dinge hier nur ansprechen und deshalb wünsche ich mir, dass wir nachher noch Zeit zum Gespräch haben. Da könnt ihr Rückfragen stellen und sagen, da will ich noch mehr einsteigen. Wenn ihr Bibel lesen lernen wollt, dann geht zum Volk Israel. Und das ist interessant, also falls hier jemand ist, der meine Doktorarbeit machen möchte, ja, ich hätte noch ein Thema für ihn. Mich würde interessieren, ob nicht alle Reformationsbewegungen in der Christenheit dadurch entstanden sind, dass irgendwo das jüdische Volk hineingefasst hat in unsere Geschichte. Also wenn Martin Luther die Bibel übersetzen wollte aus der Ursprache, dann musste er zu den Juden gehen, um von denen den Urtext zu bekommen, weil wir Christen das schon lang vergessen hatten. Wir hatten mit der lateinischen Bibel, mit der griechischen Bibel zu tun. Die katholische Kirche ist sogar eine Zeit lang so weit gegangen, dass sie gesagt hat, die eigentliche Bibel ist die griechische Bibel, die lateinische Bibel, ja, die Hieronymus übersetzt hat. Und in der Ostkirche, in der orthodoxen Kirche, ich war vor etwas mehr als einem Jahr mit meinem Sohn in den Athos-Klöstern, da dürfen gar keine Frauen hin, das ist so eine ganze Halbinsel, ja, ganz abgeschlossen, nur Männer, seit über 1000 Jahren. Die lassen nicht mal, also größere Tiere, also nicht mal Kühe, dürfen dorthin, ja. Nur Männer, ihr wisst gar nicht, wie sauber das ist dort. Das ist klasse, ist faszinierend, ja. Könnt ihr von Kloster zu Kloster wandern. Und die denken, die Urbibel, die ist griechisch, ja. Griechisch ist die heilige Sprache. Wenn ihr Bibel verstehen wollt, das, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, das, was Paulus als die Schrift bezeichnet hat, das ist Hebräisch. Und das könnt ihr nur bei Israel wirklich lernen. Aber wenn wir jetzt natürlich fragen, wenn es um Tora geht, dann geht es um die Frage des Gesetzes. Und die Frage ist ja, welche Bedeutung hat es für uns als Christen heute noch? Ich möchte aber nochmal zurückgehen zum Wort Tora. Matthias hat mir vorhin gesagt, ich müsse das nicht erklären. Ist doch klar, ist Gesetz. Jetzt lasst mich mal aber erklären, was ich mit hebräischen Ohren höre, wenn ich das Wort Tora höre. Da höre ich den Grundbegriff Yara, Lirot. Und das heißt was? Das heißt schießen. Ja? Was hat das Gesetz mit Schießen zu tun? Wisst ihr, was Tora ist? Das ist folgendes. Ihr habt folgendes Bild vor Augen. Ich bin gerade am Überlegen. Hier sitzt ein junger Mann. Kommst du mal vorgeschwind? Ich muss denen was zeigen. Ja, genau. Leg mal das dicke Buch weg, sonst denken die alle, Tora sei ein dickes Buch. Jetzt stellt euch mal vor, dieser junge Mann hier ist ein, wie heißt denn du?
Jonathan.
Das ist ein Jude, also von daher Jonathan, klasse. Ja. Und beim Jonathan, also ich meine, versteht er, das war auch der hat geschossen da als beim David, ja? Also ich bin hier ganz charismatisch, gleich den richtigen gepackt, ja? Also jetzt mit was würdest du gern schießen? Pfeil und Bogen oder mit Gewehr?
Gewehr.
Aber nicht aus der Hüfte jetzt, ja? Das macht nur der John Wayne. Sondern ja, wie schießt du, also wenn du ein Gewehr hast, wie sieht das aus?
Ich habe keine Erfahrung, aber...
Schieß mal da drüber. Also fühle ich mich besser. Okay, ich gebe dir jetzt einen Tipp, ja, wenn du das so hältst, und das ist so eine richtige Schrotflinte, ja, die prügelt dir da alles zu, also richtig fest da dran sitzen. Und dann hier vorne nehmen, so, dass man wirklich sieht, ja. Okay, was ist jetzt der Sinn des Schießens? Zu treffen. Und wohin zu treffen? Wie bitte?
Auf den Mond.
Nee, er will ins Schwarze treffen, ja? Jetzt wisst ihr, was das Ziel ist vom Schießen, ist wirklich ins Schwarze zu treffen. Mach mal, nicht so schnell aufgeben, ja? Versteht ihr, was das Tolle ist am Jonathan? Der ist jetzt richtig gut durchtrainiert. Der hat auch eine Ahnung, wie man schießt. Der Punkt ist nur, er schießt am Ziel vorbei. Das Ziel ist nämlich nicht da vorne, sondern guck mal, das Ziel ist dort drüben. Ja? Und wenn du dort rüber schießt, dann ist es knapp vorbei, aber vorbei. Und wenn er gut durchtrainiert ist, wenn seine Waffe exzellent ist, die Munition klasse, wenn er am Ziel vorbeischießt, nicht so schnell aufgeben. Ich meine, bei uns stehen die Soldaten lang da. Moment, bleib mal hier. Ja. Wenn er am Ziel vorbeischießt, ist das immer noch Zielverfehlung. Und sowohl im Hebräischen wie im Griechischen ist das Wort am Ziel vorbeischießen das Wort für Sünde. Ja? Und wenn du, Jonathan, mit deinem Leben das Ziel verfehlst, dann kannst du gut durchtrainiert sein, wie du willst. Am Ziel vorbei ist vorbei. Ist gesündigt. Ja? Was jetzt Torah ist, ist die Ausrichtung aufs Ziel. Ich bin jetzt der Moreh, das ist der Lehrer. Das hängt mit Torah zusammen. Und was der Lehrer macht, ist, er richtet den Schützen aufs Ziel aus. Dann geht's, darfst du dich wieder hinsetzen und ausruhen, der arme Kerl. Ja, ja, genau. Jetzt sagt mir bloß, ihr braucht das nicht als Christen. Dass euch jemand aufs Ziel hinausrichtet. Natürlich brauchen wir das. Mir sagt ein orthodoxer Jude, ich bin so dankbar, dass ich das Gesetz habe, weil das Gesetz für mich die Erlösung aus dem Fluch der Orientierungslosigkeit ist. Ja? Natürlich, ich meine, es gibt unterschiedliche Worte für Sünde in der Bibel. Natürlich, wenn ihr ein geborener Rebell seid, wenn ihr von Gott nichts wissen wollt, dann ist natürlich die Tora das, also wenn ihr da nochmal an Jonathan denkt, ja, er will unbedingt dort auf den Mond schießen, ja, aber das Ziel für sein Leben liegt da drüben, dann ist natürlich die Tora das, die ihm dauernd zeigt, dass er daneben schießt, dass er ins Nichts reinschießt. Und dann ist natürlich die Tora was furchtbar Lästiges. Und er hätte gar nicht gemerkt, dass er am Ziel vorbeischießt, wenn dann nicht dauernd dieser Moreh gekommen wäre, also dieser Lehrer gekommen wäre, und hätte Tora mit ihm gemacht, hätte ihn versucht auszurichten aufs Ziel. Sagt er, nee, das ist lästig. Das ist, was Paulus sagt, wenn er sagt, ohne die Tora gäbe es keine Sünde in der Welt. Also es gäbe Sünde in der Welt, aber man würde es nicht merken. Man könnte fröhlich in der Landschaft rumballern, ohne zu merken, dass man gar nicht trifft. Die Tora ist das, was, ja, wo kommt es in der Bibel vor? Wisst ihr was, ich habe zum Beispiel in Galater 3, Vers 24, ich weiß es bei euch anders übersetzt, da heißt es, Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus hin. Ja? Wenn ihr das Hebräisch versteht, dann heißt es, die Tora ist der Moreh. Die Tora ist der Lehrer, der mich auf den Messias hin ausrichtet. Jetzt sagt mir doch nicht, dass wir als Christen das nicht brauchen. Wollt ihr nicht auf Jesus hin ausgerichtet sein? Ja oder nein? Ja, dann braucht ihr die Tora dazu. Ohne die Tora wisst ihr nicht, was er ist. Sagt er, ja, Christus allein. Ja, woher wisst ihr denn, welcher Christus das ist? Woher wisst ihr, dass das nicht New Age Christus ist oder irgendein germanischer Odin oder was weiß ich was, der sich als Christus verkleidet hat? Wenn ihr die Tora nicht habt, wenn ihr nicht wisst, dass Jesus gekommen ist, um die Tora zu erfüllen, nicht irgendwas zu machen, sondern die Tora zu erfüllen, Und er sagt dann zu seinen Jüngern, Leute, wenn ihr auch nur das kleinste von diesen Gesetzen auflöst und andere lehrt, habt ihr keinen Teil am Himmelreich. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann schießt ihr ganz gewalttätig am Ziel vorbei. Ich verstehe nicht, wie Christen dazu kommen und sagen, uns geht das Gesetz nichts an. Wir fahren gern orientierungslos durch die Landschaft. Also, ich persönlich brauche das, dass ich immer wieder neu ausgerichtet werde aufs Ziel hin. Und das Ziel ist der Messias. Das Ziel ist der Christus, weil er mein Ein und Alles ist. Und deshalb, auch wenn mein natürliches Wesen so ist, dass es sagt, ich will dieses Gesetz nicht, ich will die Tora nicht, ich will loswerden, ich will frei sein davon, dann sage ich, nein, ich brauche diese Ausrichtung. Ich brauche sie immer wieder neu. Ich will dieses Wort murmeln, wie der Psalm 1 sagt, Tag und Nacht. Es wird dort über denjenigen gesagt, der murmelt die Tora Tag und Nacht. Da heißt es nachher, er ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Er hat alles, was er braucht. Und wisst ihr, was da dann steht? Alles, was er tut, gelingt. Es ist nicht etwas, was ihr euch für euer Leben wünscht, dass da drunter steht, alles, was ihr euch vorgenommen habt, gelingt. Der Psalm 1 ist eigentlich Teil von einem etwas längeren Psalm, wo der Psalm 2 noch dazugehört. Und im Psalm 2, das sind die Völker, die rebellieren gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Und die sagen, wir wollen diese Bande, diese Anordnungen, diese Stricke loswerden. Wisst ihr was, an vielen Stellen, wenn ich zurücktrete und mal aus der weiten Perspektive diese Welt sehe, und ich sehe Israel und die Völker, dann sehe ich ein Volk, das sagt, wir sind dankbar dafür, dass wir aus der Orientierungslosigkeit befreit sind durch die Tora. Und dann gibt es die Völker, die sind im Chaos gefangen. Und dann gibt es die Christen, die rechtfertigen das auch noch, dass sie das gut finden. Wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist, und versteht ihr, vom neuen Bund heißt es übrigens, da ist Israel zugesagt, aber das wünsche ich mir für mein Leben, dass die Tora in mein Wesen hinein, die Bibel sagt, das Herz so hineingeprägt ist, so hineingeschrieben ist, dass meine Gene das ganz natürlich sind, dass ich aufs Ziel hin, auf den Messias ausgerichtet bin. Das ist die Bedeutung, die Grundbedeutung der Tora. Und Paulus sagt, dass die Tora gut ist, wenn sie Tora-gemäß angewendet wird. Jetzt haben wir Nichtjuden und wir Juden eine Tendenz in uns, die uns sagt, ich will aber diese Ausrichtung auf den Messias nicht. Es gibt so etwas Natürliches in uns, das sich dagegen wehrt. Und ich will vor allem nicht, dass ich will was leisten. Ich will was bringen. Und versteht ihr, man kann jetzt natürlich die Anordnungen der Tora missbrauchen. Und davon redet der Paulus immer wieder, dass wir Menschen, er sagt es in Römer 10, er sagt es dort von Israel, aber er wird plötzlich sehr allgemein. Er sagt, Israel hat einen Eifer fürs Gesetz, ja, und das ist gut, aber sie haben ihn ohne Erkenntnis. Und was sie jetzt machen, er sagt, sie richten ihre eigene Gerechtigkeit auf, mit dem Gesetz, mit der Tora und verkennen dabei die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Übersehen das. Wisst ihr was, wenn der Paulus die christliche Kirche schon vor Augen gehabt hätte, so wie sie heute ist, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, die Christen benutzen das Evangelium, um ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Weil diese Tendenz zur Gesetzlichkeit und zum Missbrauch des Wortes Gottes, dass wir das Wort Gottes missbrauchen, um dann Gott zu zeigen, guck mal her, ich kann's. Und guck mal, ich bin rechtgläubig. Und guck mal, ich mache alles richtig. Ich komme ja aus einer christlichen Familie, ich war nie Verbrecher, ja. Oder ich bin irgendwann mal richtig umgekehrt, habe meine Sünden bekannt, jetzt ist alles, bei uns stimmt alles. Das gibt es natürlich unter Juden und das gibt es unter Nichtjuden. Aber ich möchte es euch ganz klar sagen, wenn einer das Wort Gottes so missbraucht, dass er ein Richtlinienbuch daraus macht, um dann vor Gott besser dazustehen, da sagt der Paulus ganz klar, da habt ihr eure eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Und das könnt ihr mit der Tora machen, das könnt ihr mit dem Evangelium machen, das könnt ihr mit allen möglichen Richtlinien machen. Was Paulus sagt ist, wenn ihr eine Beziehung mit dem lebendigen Gott wollt, und das könnt ihr an der Geschichte Israels sehen, dann wird diese Beziehung einzig und allein dadurch geschehen, dass der lebendige Gott euch errettet. Das Einzige, was ihr dazu machen könnt, ist, das ist aber notwendig, dass ihr euch an ihn wendet und sagt, Vater, hilf du mir. Wie so ein kleines Kind. Ja? Aber versteht ihr, die Beziehung stellt Gott her. Und deshalb wird die Beziehung auch oft als eine Vater-Sohn-Beziehung gezeigt. Die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Und wie kann sich ein Sohn entscheiden, wer sein Vater ist? Überhaupt nicht. Der Vater kann was tun, um einen Sohn zu bekommen. Also der muss eine Mutter suchen oder eine potenzielle Mutter, ja, und die machen dann was. Und dann gibt es einen Sohn vielleicht, ja. Aber ein Sohn hat sich nie seinen Vater ausgesucht. Das ist allein aus Gnade. Und das ist die Geschichte Israels. Das können wir in Israel sehen. Die Beziehung stellt der lebendige Gott her. Und die Wahl trifft der lebendige Gott. Aber dann, wenn er uns herausführt aus dem Land des Todes und der Knechtschaft, also in der Bibel heißt das Land Mitzrayim, da könnt ihr auch die Enge und die Angst drin hören, weil da das Zar drin steckt, das Beängstigende, das, also Mitzrayim heißt übersetzt Ägypten. Und das ist das Land des Todes und der Knechtschaft. Also Knechtschaft, das wissen die meisten, dass das Volk Israel dort in der Knechtschaft war. Wo kommt es mit dem Tod her? Geht mal in ein Reisebüro, fragt nach Ägypten. Oder guckt euch eine Werbung von Ägypten an. Was seht ihr da? Pyramiden. Was sind Pyramiden? Gräber. Totenhäuser. Ja. So, was jetzt, versteht ihr, das ist die Grunderfahrung, die Israel macht, dass Gott dieses Volk herausführt aus dem Land des Todes. Und da werden sie durchgeführt die werden dann ziemlich nass, ja. Oder auch nicht, ja, also sie werden aber durchs Meer durchgeführt. Das ist übrigens die Sache, da kommt, dass nach dem Auszug aus Ägypten dann auch die 40 auftaucht und die Wüste und die Wüstenwanderung, das ist all das Denken, das bei uns mit der Taufe zusammenhängt, dass der alte Mensch sterben muss. Eine ganze Generation musste dort sterben, bevor man dann ins gelobte Land einziehen darf, ja. Übrigens, das, was ich euch hier gerade erzähle, das feiern wir im Abendmahl. Und das ist kein Zufall, dass das Abendmahl das Passamahl war. Wo man an den Auszug aus Ägypten denkt und alles das, was damit zusammenhängt. So, aber wenn wir aus Ägypten ausgezogen sind, wenn wir durchs Schilfmeer gezogen sind, wohin geht's dann? Zum Sinai. Und was bekommen wir am Sinai? Die Tora. Und versteht ihr, das ist bei uns Christen ganz genauso wie bei den Juden. Wenn ihr Jesus angenommen habt, wenn er euch gerettet hat, euch gereinigt, geheiligt hat, dann vertraut er euch sein Wort an. Und dann erwartet er von euch, dass ihr euch durch dieses Wort ausrichten lasst. Nicht um euch damit was zu verdienen. Nicht um sich selbst besser zu machen. Sondern um dadurch zu leben. Um am Schluss ins Ziel zu treffen mit dem Leben. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Denkweise, als ihr das vielleicht an vielen Stellen, wir Deutschen sind von unseren Richtlinien erstickt. Und von unserer Gesetzlichkeit. Das ist nicht das Problem der Juden, das ist unser Problem. An vielen, vielen Stellen. Dabei hat sich Gott es ganz anders gedacht. Er möchte uns aufs Ziel ausrichten. Ich werde jetzt aufmachen für Fragen, aber ich möchte euch mal Mut machen. Lest mal zum Beispiel den Epheserbrief, wo Paulus ganz klar sagt, es gibt keine Möglichkeit, dass irgendeiner sich vor Gott rühmen kann mit guten Werken. Aber er sagt dann ganz klar, ihr seid geschaffen zu guten Werken. Das heißt, dass wir jetzt plötzlich sagen, wir brauchen die guten Werke nicht mehr. Vergesst sie, ja, wir können leben, wie wir wollen. Wir brauchen keine Anleitung mehr, wie wir leben. Natürlich brauchen wir das. Und zwar ganz konkret. Jetzt fragt der typische Deutsche, ja, was gilt dann von der Tora und was gilt nicht? Was soll ich, was muss ich jetzt unbedingt tun, was darf ich nicht tun? Leute, seht doch das mal ganz locker. Wir sind doch frei, wir sind doch raus aus Ägypten, wir sind doch nicht mehr im Land der Knechtschaft. Ihr dürft mit dem Wort Gottes, mit der Tora jetzt umgehen, ihr dürft damit experimentieren. Die Leute fragen mich ja, müssen wir dann den Feiertag heiligen? Nee, müsst ihr gar nichts. Aber ihr dürft. Wir haben das als Familie in den letzten Jahren, eigentlich seit wir in Israel leben, also seit 25 Jahren, praktiziert, wenn wir dort sind, dass wir den Schabbat halten. Müssen wir das? Nee, wir müssen gar nichts. Als dann, für die Hausfrau ist es recht anstrengend, den Schabbat zu halten. Ja, da muss gekocht werden. Also ihr könnt es euch kurz so vorstellen, wir haben einmal in der Woche am Freitagabend Heiligabend. Und es ist natürlich für die Frauen anstrengend. Ja? Und als ich dann zum Vortrag mal weg war und dann hat die Mama zu unserem damals Dreijährigen gesagt, also wenn jetzt der Papa weg ist, dann können wir mal den Schabbat ausfallen lassen. Und da sagt der Dreijährige, aber Mama, den Schabbat darf man nicht kaputt machen. Versteht ihr, was wir dann am Schabbat genau machen? Aber wisst ihr was, ich hatte einen Chef, ja, der wollte von mir, dass ich 5 Tage für mein Gehalt arbeite und 2 Tage für den Herrn. Sprich, irgendwo 7 Tage für ihn, weil er war zwar nicht der Herr, aber er hat das Glaubenswerk vertreten, in dem ich tätig war. Für mich war das eine Befreiung, dass ich gesagt habe, am Schabbat schalte ich meinen Computer nicht ein, da bin ich ganz ultraorthodox. Da konnte er mich auch nicht erreichen. Das ist, versteht ihr, wenn er euch am Schabbat sagt, da darf ich kein Telefon anrühren, da gibt es keinen Diktator mehr in eurem Leben. Da könnt ihr mal den Vorgeschmack haben, was Himmel bedeutet. Ich muss das nicht. Ich komme nicht in die Höhle, wenn ich am Schabbat Computer einschalte. Aber irgendwie geht der Schabbat kaputt. Versteht ihr, experimentiert damit mal und entdeckt mal, was für ein Geschenk, was für eine Gabe das Wort Gottes in unser Leben hinein ist. Die Israeliten am Sinai, das war eine der ersten Sachen, die ich bekommen habe von meinem Rabbi, als ich mit dem gelernt habe. Der hat gesagt, wie haben wir am Sinai das Wort Gottes bekommen? Das ist 2. Mose 24, Vers 7. Da sagen die Israeliten in der Wüste Sinai, als Mose ihnen die Tora bringt, sagen sie, Na'aseh v'nishma. Wir werden es tun und wir werden hören. Und dann sagt mir mein Rabbi, und zwar in der Reihenfolge. Und ob dieses Wort Frucht bringt in deinem Leben, ob du lernst, dieses Wort zu genießen, wirst du nie erleben, wenn du an der Bibelschule oder im theologischen Seminar alle theoretischen Probleme löst. Versteht ihr, das ist wie mit dem Kinderkriegen. Kinder kriegt ihr nie, Wenn ihr biologisch und psychologisch und was weiß ich, erziehungsmäßig alle Probleme löst, dann müsst ihr was machen. Und dann werdet ihr hinterher merken, dass die ganzen theoretischen Überlegungen in der täglichen Praxis einer Familie meistens so viel gar nicht bringen. Sondern man muss das durchleben. Und das ist mit dem Wort Gottes ganz genauso. Solange ihr da sitzt und euch überlegt, was müsste man tun, ja, das müsste ist so die neue Mystik in Deutschland, ja. Versteht ihr, was das Verrückte ist? Im Hebräischen haben wir keinen Konjunktiv. Da ist die Frage, was tue ich jetzt? Geht ganz konkret her, nehmt ein Stück, lest und fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nicht, was müssten alle anderen tun, sondern was willst du, dass ich tun soll? Und dann tut das. Und dann liegt die Verheißung drauf, dann werdet ihr hören, dann werdet ihr besser verstehen. Wisst ihr was, wenn ihr mal genau hinseht, dann taucht es sogar bei Jesus auf, wo er sagt, wer meinen Willen tut, der wird. Und ich würde euch da ganz, ganz viel Mut machen, dass man die Tora nicht halten kann. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will jetzt aber alle Gesetze halten, das kann euch jeder Jude sagen. Das wissen die. Und ganz abgesehen, hier in Ostfriesland könnt ihr sowieso die Tora nicht halten, weil die Uhren bei euch nicht stimmen. Ja, die müssen an Jerusalem geeicht sein. Und vieles in der Tora könnt ihr nur halten. Das, was vorhin nicht weitergelesen wurde beim Schma Israel, ja, das ist, wenn du ins Land kommst, dann. Vieles könnt ihr nur dort im Land machen. Aber das sollt ihr vielleicht hier auch gar nicht machen. Nehmt doch die Bibel einmal nicht als biblische Lehre. Weil von der Lehre zur Lehre ist nur ein Buchstabenunterschied. Also da wird das H dann zum E. Und das ist, was wir oft erleben, und deshalb ist die Bibel so langweilig. Sondern nehmt die Bibel als das, wozu sie ursprünglich gedacht war, die Tora, nämlich als Gespräch. Und kommt ins Gespräch mit dem Vater im Himmel. Und dann werdet ihr merken, dass das ein unwahrscheinliches Dynamit ist. Das kann sein, dass er einem von euch was ganz anderes zeigt als jemand anderer. Aber dann erzählt euch doch mal miteinander, wie die Tora euch auf den Messias ausrichtet. Im täglichen, gelebten Leben, nicht theoretisch. Und ihr werdet merken, das macht was mit euch. Und das, an diesem Punkt, besteht kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Das Wort Gottes will in unser Leben hineingreifen, will uns verändern. Und es will, dass wir diesen Reichtum erleben, der da drin steckt. Jetzt haben wir Zeit für Fragen noch. Bis um 9:30 müssen wir fertig sein, spätestens. Ja. Wir haben gestern gelernt, 4 Fragen. Das waren